Buzzard, ein Podcast, alle Perspektiven.
Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast von Buzzard. Wir wollen wie immer die Woche gemeinsam Revue passieren lassen. Hallo Dario.
Hallo Felix, freue mich, dass du wieder mit dabei bist und ihr auch da draußen mit dabei seid. Wir haben spannende Themen mitgebracht. Es war eine aufregende Nachrichtenwoche. Wir schauen diese Woche im Podcast zuerst mal auf die Vorwürfe rund um chinesische Spione im Europaparlament und auch die Debatte um den AfD-Spitzenkandidaten Maximilian Krah.
Außerdem wollen wir dann über den 12-Punkte-Plan sprechen. Der FDP ist ja ganz schön umstritten gewesen. Hier geht es um den möglichen Ausverkauf des deutschen Sozialstaates.
Ja, und hinten raus in den spannendsten Perspektiven der Woche haben wir uns mit drei, finde ich, sehr interessanten Aspekten nochmal tiefer auseinandergesetzt. Es geht einmal um die Generation Z und warum es dort einen sehr großen Rechtsruck gibt.
Die neue Jugendstudie ist diese Woche rausgekommen, sowie eben in Teneriffa große Proteste stattgefunden haben. Über 50.000 Menschen waren auf den Straßen und umgeben von schönen Bildern mit dem Meer, umgeben von den Kanaren, eben die große Frage, wie gefährlich eigentlich der Massentourismus auf der Insel und auf den Inseln dort ist.
Ja, und abschließend schauen wir auf das neue Lieferkettengesetz der EU und die Frage, warum das einige Unternehmen vielleicht sogar doch begrüßen. Heute ist Freitag, der 26. April und für alle, die uns noch nicht kennen, wir sind Felix Friedrich und Dario Nassal, Gründer und Herausgeber des Politik- und Nachrichtenmediums Buzzard.
Die wichtigsten Konfliktthemen der Woche.
Unser erstes großes Thema beschäftigt sich mit China-Spionage. Haben wir bestimmt alle mitbekommen, war tagelang in den Medien, da gab es mehrere Vorfälle,
die uns alle auf jeden Fall auch beschäftigt haben, mehr oder weniger. Es waren ja doch sehr viele Details auch in den Medien. Und ich denke, jetzt hier in diesem Podcast wäre es spannend, nochmal für alle zurückzublicken, was jetzt wirklich die wichtigsten Ereignisse waren, was man sich also diese Woche wirklich merken muss.
Genau, also es gab zwei Fälle, die separat voneinander abgelaufen sind. Also einmal wurde am Montag zu Beginn der Woche in Hessen und Nordrhein-Westfalen ein Mann und ein Senioren-Ehepaar festgenommen. Und zwar mit dem Verdacht, dass sie Informationen zu militärisch nutzbaren Technologien weitergegeben haben. Also so eine Art Industriespionage. Das war so der erste große Fall. Da haben wir gesagt, okay, hier wird chinesische Spionage betrieben mit Forschungsthemen, Wirtschaftsthemen so. Der andere große Fall, der dann vor allem auch die Leitmedien bewegt hat, war natürlich der um den Europaspitzenkandidaten der AfD, und zwar Maximilian Krah. Weil es kam jetzt eben raus, dass ein Mitarbeiter von ihm für den chinesischen Geheimdienst Informationen aus dem Europaparlament an die chinesische Regierung gegeben haben soll.
Er sagt, er hat davon nichts mitbekommen und hat mit der AfD-Parteispitze sich getroffen, gab ja ein Konfliktgespräch, gab sogar auch im Bundestag eine Aktuelle Stunde dazu. Was ist bei den Gesprächen rausgekommen?
Naja, da steht eben Aussage gegen Aussage, ne? Es gibt viele Hinweise, die darauf deuten, dass Maximilian Krah ein sehr enges und fast freundschaftliches Verhältnis mit diesem Mitarbeiter pflegt, seit vielen Jahren. Das sagen eben auch die, die ihn hier sehr stark kritisieren. Er selber sagt eben, bleibt bei seiner Linie und sagt, er hat nichts davon gewusst. Was auf jeden Fall spannend ist, man wird jetzt sehen, was dabei rauskommt, ist aber, dass diese Woche gezeigt hat, dass es überhaupt so ein großes Spionagenetzwerk gibt. Also ich meine, viele Menschen, die sich lange schon mit China beschäftigen, wussten das vielleicht. Aber das Ausmaß, muss ich jetzt persönlich auch sagen, als Nachrichtenleser war mir nicht bewusst. Da haben wir hinten raus nachher eine Perspektive, wo wir ein bisschen aufzeigen, wie groß dieses Netzwerk möglicherweise ist. Das fand ich sehr spannend zu sehen. Und es ist natürlich auch spannend zu sehen, dass es immer mehr Vorwürfe jetzt gegen die AfD gibt, dass sie möglicherweise mit Russland und China zusammenarbeiten und auch Geld von denen bekommen. Und ja, es könnte schon eben auch deren Wahlkampf beeinflussen. An der Stelle vielleicht noch eine weitere Ergänzung. Es gibt jetzt auch noch ein Ermittlungsverfahren gegen Krah selbst. Also es geht nicht nur um seinen Mitarbeiter, es gibt auch noch einen weiteren Vorwurf, nämlich dass er selbst auch Geld von der chinesischen Regierung bekommen haben soll, von China, um Politik im Interesse Chinas zu machen.
Was nochmal spannend ist, vielleicht auch die Frage nach den unmittelbaren Konsequenzen mit Blick darauf, was eigentlich jetzt abgehört worden ist. Also gibt es da schon Informationen drüber? Erstens, was an Wirtschaftsgeheimnissen möglicherweise in chinesische Hände geraten sind, jetzt unmittelbar. Und zweitens, was denn auch aus so einem Büro von dem Spitzenkandidaten Kra, also von der AfD, dann auch in die Hände der chinesischen Regierung gelangen könnte?
Ja, also wenn man sich das anschaut, wie das Ganze begründet wurde, also dieser Untersuchungshaft auch für diesen Mitarbeiter, da steht eben dran, dass er wiederholt Informationen über Verhandlungen und Entscheidungen im Europäischen Parlament an seinen nachrichtendienstlichen Auftraggeber weitergeleitet haben soll. Das heißt also, der sitzt dann eben mit, kriegt mit, was in so Ausschüssen diskutiert wird, was dort protokolliert wird und gibt das dann an den chinesischen Nachrichtendienst weiter. Zudem soll er eben auch chinesische Oppositionelle in Deutschland ausgespäht haben und durch seine Kontakte, durch sein Netzwerk eben Informationen erlangt haben, wo die sich aufhalten, was die tun. Und das ist natürlich schon gefährlich auch für Menschen, die sich in der Opposition befinden in China, weil die eben natürlich von der chinesischen Regierung hart verfolgt werden.
Ja, also absolut sensible Informationen, die möglicherweise hier in die chinesischen Hände geraten sein könnten, des chinesischen Machtapparates. Ja, das also mal so die grundlegenden Fakten diese Woche. Ich denke, es wäre spannend, bevor wir weitersprechen über den Einfluss der chinesischen Staatspropaganda und der Spionage insgesamt, noch mal ein bisschen besser zu verstehen, wie diese Woche jetzt also in der Medienlandschaft, aber auch in der Politik auf diese Enthüllungen reagiert worden ist.
Ja, und dazu haben wir hier einen Gast bei uns ins Studio eingeladen. Sebastian Gartoff leitet bei uns die Redaktion für die Tagesausgaben von Buzzard, die tägliche Kuration in der App. Sebastian hat viele, viele Jahre in der Medienbeobachtung zuvor schon gearbeitet und ist jetzt schon seit über 3 Jahren auch bei uns im Buzzard-Team und ja, betreut täglich die Ausgaben und schaut sich viele 100 Medienstimmen pro Woche an. Sebastian, du hast auch diese Woche das Thema zu Chinas Spionage kuratiert und dich mit den Medien auseinandergesetzt. Vielleicht einmal so den großen Blick auf die Medienberichterstattung. Wie wurde das Thema denn insgesamt in den Leitmedien aufgegriffen? Welche Schlagzeilen haben da dominiert?
Also man kann sagen, wirklich überraschend wurde es jetzt nicht aufgenommen. Kurz zuvor gab es ja auch diese Russen-Geschichte, dass AfD-Politiker möglicherweise von einem russlandnahen Medien Geld angenommen haben. Insofern überraschend wurde es jetzt nicht kommentiert. Es überwiegt natürlich die Kritik an der AfD, an der Nähe der AfD zu autoritären Regimen mit dem Vorwurf, dass die Partei nicht Deutschlands Interessen vertritt, sondern Deutschland verrät.
Wenn wir uns mal diese Medienstimmen genauer anschauen, wir hatten ja diese Woche auch eine Stimme dabei vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wie wird denn da jetzt argumentiert gegen die AfD und warum, mit welchen Argumenten wird Maximilian Kra kritisiert?
Nun, es wird da konkret auch auf die Nähe der AfD von AfD-Politikern zu autoritären Regimen hingewiesen, dass in diesem Fall Maximilian Kra von der mutmaßlichen Spionagetätigkeit seines Mitarbeiters nichts gewusst haben will, wird nicht besonders glaubhaft wahrgenommen und auch die Aufklärungsabsicht der AfD-Spitze werden nicht wirklich ernst genommen. Also es wird die Meinung vertreten, dass die da kein wirkliches Interesse an einer ehrlichen Aufarbeitung haben. Man kann spekulieren, Kra bleibt ja Spitzenkandidat, wird jetzt ein bisschen zurückgenommen oder nimmt an einem Wahlkampfauftritt jetzt erstmal nicht teil, aber an der Spitzenkandidatur selbst ändert sich ja nichts.
Ist das so das Hauptargument? Also dass man sagt, okay, es gibt jetzt hier keine Personalentscheidung und deshalb ist auch die AfD nicht wirklich um Aufklärung bemüht? Oder gibt es wirklich ein weiteres Argument, warum eben auch tatsächlich begründet wird, dass Kra, dass sie erstmal der Aussage von Kra nicht glauben?
Ja, einfach wird immer wieder auf die Nähe der AfD zu autoritären Regimen hingewiesen, vor allem bei Kra, bei Bistron auch. Und die AfD, die immer vorgibt, vorrangig das Wohl des eigenen Landes im Blick zu haben, versteht sich auf Landesverrat wie keine andere, so der Vorwurf.
Ja, das ist also das Bild in den Leitmedien. Also da ist ja wahrscheinlich auch von konservativen bis linksliberalen Leitmedien das Bild relativ ähnlich, so wie ich es auch wahrgenommen habe und wie du es ja auch eingeleitet hast. Es gibt aber natürlich Medien, die der AfD nahestehen und auch gerade so rechtskonservative bis rechtspopulistische Blogs und Medien, die wir uns ja zum Teil auch mit anschauen. Wie wird denn da die AfD verteidigt in diesen Medien?
Ja, stimmt. Zur AfD-Verteidigung muss man schon sehr nach rechts schauen. Exemplarisch kann da Alexander Wallasch gelten, auch ein recht rechtsgerichteter Blogger, Journalist, der vertritt so die typische Meinung aus dem rechten Spektrum, dass es vor allem eine mediale Kampagne gegen die AfD ist, mit der Begründung, also auch andere Politiker, auch vor allem die Wirtschaft, auch die haben enge Beziehungen zu China. Aber natürlich wird die AfD jetzt rausgegriffen und etwas unterstellt, was gar nicht bewiesen ist. So ist der Tenor. Und wird in Zusammenhang gestellt, es läuft ja auch ein Prozess gegen Höcke, den AfD-Landeschef in Thüringen. Die Doktorarbeit von Alice Weidel war neulich auch in der Diskussion. Also das wird immer, damit wird die Argumentation gefüttert, dass es sich um eine mediale Kampagne gegen die AfD handelt.
Okay, spannend. Also es werden die anderen Vorfälle jetzt damit verknüpft, wobei die natürlich inhaltlich erstmal nichts damit zu tun haben. Aber es wird also gesagt, okay, es gibt jetzt hier kurz vor dem Wahlkampf mehrere Verfahren, die gegen die AfD eingeleitet werden und Vorwürfe, die jetzt auf einmal quasi in der Öffentlichkeit hochkommen. Und du hast ja auch gesagt, es wird von einer Vorverurteilung gesprochen, weil eben, klar, die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind. Würdest du jetzt sagen, als Beobachter, da ist was dran, dass es hier ein Stück weit vielleicht auch zu früh geurteilt wird in Leitmedien?
Na gut, es geht natürlich immer die Unschuldsvermutung. Bei der AfD habe ich schon den Eindruck, dass die Unschuldsvermutung da nicht so ernst genommen wird. Also die Nähe der AfD zu Russland, zu China geht ja nicht wirklich als Geheimnis. Deswegen, das wurde jetzt auch nicht so wirklich als Überraschung wahrgenommen. Allerdings gibt es auch manche differenzierte Stimmen. Die Süddeutsche Zeitung fällt mir ein, wo auch argumentiert wird, okay, China, das ist ein Fall. Aber es geht noch darüber hinaus, denn natürlich auch Deutschland selbst ist ja in gewisser Weise abhängig von China, sucht die Risikominimierung, die aber schwieriger vonstatten geht als vielleicht gewünscht. Insofern also auch die, sag mal, etablierte Politik kann sich von einer China-Nähe nicht ganz freisprechen, so die Argumentation in der Süddeutschen zumindest.
Sehr, sehr spannend. Da sehen wir also hier, es gibt eine Überschneidung zwischen dem Argument von Alexander Wallasch, dass es nämlich durchaus auch berechtigten China-Lobbyismus gibt und auch andere Parteien sehr, sehr viel mit China-Netzwerken und da Probleme haben, sich das zu distanzieren und diese Analyse von der Süddeutschen Zeitung, die du angesprochen hast. Also das ist auf jeden Fall interessant zu beobachten. Danke, Sebastian, für diesen Überblick. Wir kommen später nochmal gleich mit dir ins Gespräch, wenn es um das Thema 12-Punkte-Plan der FDP geht.
Und wir wollen jetzt noch einmal auf die Frage schauen, etwas rauszoomen. Es ist ja nicht so, dass China nur in Deutschland versucht, Einfluss zu nehmen, sondern tatsächlich in der ganzen Welt.
Ich fand es spannend zu sehen, wie groß dieser Einfluss tatsächlich möglicherweise ist. Laut Informationen der Taz beschäftigt China nämlich mehr als 250.000 Menschen im Auslandsgeheimdienst, also 250.000 Menschen, das sind extrem viele Mitarbeitende. Und viele davon, beschreibt hier dieser Auslandsredakteur in der Taz, der sich mit verschiedenen Asien-Experten unterhalten hat, gehen vermutlich Spionageaktivitäten nach in Europa, aber viele davon auch in Deutschland. Und das ist sehr interessant, weil in diesem Beitrag auch erklärt wird, was die Strategie eigentlich von Chinas Spionage ist. Also es geht eben prinzipiell darum, das hat sich die Regierung zum Ziel gesetzt, Wissen aus den Bereichen Wirtschaft, Technologie und Militär abzuschöpfen, politische Entscheidungen zu beeinflussen, also wie jetzt möglicherweise im Europaparlament, wie wir gerade gehört haben, und auch ein positives Bild von Chinas Politik zu erzeugen. Und in diesem Beitrag wird dann auch berichtet, dass es eben eine chinesische Strategie gibt, China zum führenden Land in Wirtschaft, Technologie und Militär zu machen und dass deshalb Deutschland ein ganz besonders wichtiger Standort ist, weil Deutschland eben eine Industrienation ist und da will man Meerestechnik und Schifffahrt, Schienenverkehrstechnik und Eisenbahn, neue Energien und alternative Antriebe neue Werkstoffe, Landwirtschaft, Medizintechnik und so weiter. Genau da möchte man eben jetzt Wissen abschöpfen.
Und insofern überrascht dann ja eben auch gar nicht so sehr, wie ja auch Sebastian gerade ausgeführt hat, dass es hier auch Spionage gibt bei deutschen Politikerinnen und Politikern. Man muss ja, wenn man das hört, eher davon ausgehen, dass die chinesische Staatsspionage noch an ganz vielen anderen Stellen in Deutschland und Europa eingesetzt ist. Insofern ist das, glaube ich, sehr wichtig für den Hintergrund.
Ganz genau, denn es ist ja so, dass man mittlerweile sehr vorsichtig ist, mit chinesischen Unternehmen zusammenzuarbeiten oder mehr oder weniger vorsichtig ist. Es gibt auf jeden Fall viele Bereiche, in denen man möglicherweise Wissen nicht an chinesische Unternehmen weitergeben möchte. Und genau aus diesem Grund versucht der chinesische Auslandsgeheimdienst, sich eben dann in deutsche Firmen einzuschleusen, also dass man eben da Mitarbeitende beschäftigt, die dann Zugriff zu hochvertraulichen Unternehmensinformationen haben und dieses Wissen dann aus dem deutschen Unternehmen heraus an die chinesische Regierung geben können. Was eben auch in diesem Beitrag auch nochmal betont wird, ist diese Einflussnahme im Europäischen Parlament. Die gibt es jetzt nicht nur bei Maximilian Kra, sondern zum Beispiel werden da auch Recherchen des Spiegels zitiert, nachdem auch ein rechter belgischer Abgeordneter, Frank Krälmann, zum Beispiel schon ab 2019 in Form verdeckter Operationen und Veranstaltungen im Europäischen Parlament möglicherweise das Bild Chinas verbessern wollte und auch China-kritische Wissenschaftler denunziert hat. Also auch, es geht auch oft darum, bei diesen Auslandstätigkeiten die Opposition zu unterdrücken, zum Beispiel auch Informationen darüber weiterzugeben, wo Demonstrationen dieser Opposition stattfinden, wo zum Beispiel Uiguren-Veranstaltungen stattfinden. All das wird eben auch weitergeleitet.
Ja, und das ist, finde ich, auch, wenn ich auf diese Woche zurückschaue, das Erschreckende eher, also dass die Dimension der chinesischen Spionage diese Woche nochmal deutlich mehr in die Öffentlichkeit geraten ist, finde ich auch sehr spannend. Es ist ja auch nicht komplett unbekannt, ne, für alle sicherlich, die sich mit Geheimdiensten beschäftigen, die wissen das. Natürlich auch die Geheimdienste der USA, ja, die sind ja auch seit Jahrzehnten bekannt dafür, solche Operationen durchzuführen. Da gibt es natürlich auch viele Sagen, Mythen und Verschwörungstheorien, die damit verbunden sind. Nochmal als Vergleich, die Zahl der Mitarbeiter in den USA, die ist nicht ganz bekannt, aber Schätzungen zufolge reicht da der Inlandsgeheimdienst, die Anzahl der Mitarbeiter, auf 35.000 bis 55.000 Mitarbeitende zurück. Die NSA ist da dieser Geheimdienst, war damals sehr, sehr in den Medien durch diesen Enthüllungsskandal von Edward Snowden. Und die CIA, die sind ja der Auslandsgeheimdienst der USA, die haben nach offiziellen Angaben etwa über 20.000 Mitarbeiter, allerdings auch da vollkommen unklar, ob es nicht noch viel, viel mehr gibt. Also will heißen, wir sind hier wirklich deutlich unter der Anzahl der Chinesen, ist aber auch da wiederum nicht ganz überraschend. Immerhin beträgt die Bevölkerungszahl der Chinesen ja auch über 1 Milliarde Menschen.
Und es wird sehr interessant sein zu sehen, wie sich das Ganze jetzt politisch auch auf den Wahlkampf der AfD auswirkt. Immerhin ist ja die AfD eine Partei, die eben sich dafür stark macht, das Vaterland stärken zu wollen, Patriotismus stärken zu wollen. Und wenn jetzt hier so ein Landesverrat im Raum steht und der möglicherweise dann auch belegt werden kann an mehreren Stellen, könnte ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht auch einen größeren Einfluss auf die AfD-WählerInnen hat, als jetzt zum Beispiel der Prozess gegen Höcke, über den wir vergangene Woche hier im Podcast auch gesprochen haben, wegen der verbotenen SA-Parole. Denn die Parole ist ja bekannt und dass er es gesagt hat, kann man sich auch auf YouTube anschauen. Da ist jetzt nicht so ein großer Enthüllungseffekt. Aber wenn natürlich rauskommt, dass diese Zahlungen im großen Stil an AfD-Mitarbeiter und auch vor allem Politiker gehen, könnte ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht den einen oder anderen dann doch davon überzeugt, dass diese Vaterlandsliebe, die hier propagiert wird, ein Stück weit vielleicht auch geheuchelt ist. Und das wird also spannend sein zu beobachten. Gleichzeitig will ich nochmal kurz abschließend sagen, ist es schon wichtig, dass man hier nicht vorverurteilt. Also das ist was mich persönlich auch als Medienbeobachter stört, dass Leitmedien hier sofort vorverurteilen, ohne tatsächlich zu wissen, wie jetzt die Untersuchungen ausgehen. Und da, das spielt natürlich den rechten Medien in die Karten, die da genau das den Leitmedien vorwerfen.
Kommen wir zum zweiten Thema. Wichtiges Thema diese Woche hat die Nachrichtenlage auf jeden Fall bestimmt, gerade innerdeutsche große Debatte war das, was die FDP vorgeschlagen hat. Und zwar einen neuen 12-Punkte-Plan. Der hat also für viel Krach in der Ampelkoalition diese Woche gesorgt.
Haben bestimmt viele mitbekommen. Aber nochmal ganz kurz und konzise, was sind denn jetzt die Forderungen der FDP?
Typisch, klassisch, marktliberal kann man sagen. Die FDP hat auf jeden Fall ihr Visier hochgeklappt und ihr marktliberales Gesicht gezeigt, so würde ich das mal bezeichnen. Ganz konkret, unter anderem will sie das Bürgergeld reformieren, also höhere Sanktionen für Jobverweigerer. Sie will die Rente mit 63 abschaffen, das Prestigeprojekt der SPD, die das natürlich gar nicht lustig finden. Und sie will auch ein dreijähriges Moratorium, also keine neuen Sozialausgaben für die nächsten 3 Jahre. Ja, damit greift sie direkt die Koalitionspartner an und das hat diese Woche natürlich überhaupt nicht für Sympathie bei den Koalitionspartnern gesorgt.
Ja, man kann sich ja schon fragen, warum die FDP das jetzt macht. Es gibt ja genug Grund für Streit in der Ampel. Warum jetzt also nochmal diese neue Front aufmachen?
Verschiedene Einschätzungen, warum. Ganz genau werden wir es auch nicht deuten können. Wir stecken ja nicht im Kopf des FDP-Chefs Christian Lindner persönlich drin. Aber wenn man das ernst nimmt, was sie sagen, dann gibt es inhaltliche Gründe dafür und die sorgen sich tatsächlich um das Wohl der deutschen Wirtschaft. Und die FDP fordert in ihrem Positionspapier, was ich hier auch gerade ausgedruckt vor mir liegen habe, zweiseitig, eine Wirtschaftswende und eine Beschleunigung der Wirtschaftswende. Also sie wollen wirklich ernst machen, ist ja auch klares Markenzeichen der FDP, sich um die Wirtschaft zu sorgen und zu kümmern. Und deswegen diese 12 Forderungen, die jetzt am Montag das FDP-Präsidium vorgelegt hat.
Ja, es gab ja sehr viel Kritik von der SPD, von den Koalitionspartnern, auch von den Grünen, die irgendwie gesagt haben, das ist absolut unsozial und es ist zynisch mit Blick auf die Mitmenschen. Hat zum Beispiel auch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert geäußert. Warum stört sich die SPD so sehr an diesem Konzept? Kannst du nochmal zusammenfassen, warum es da so viel Kritik gab?
Ja, einfach weil es die absoluten Kernprojekte der SPD betrifft, die hier rückgängig gemacht und abgewickelt werden sollen, kann ich absolut verstehen, warum die sich darüber so aufregen. Man muss ja auch wissen, dieses Wochenende ist der FDP-Parteitag und da sollen diese 12 Positionen, die das Präsidium beschlossen hat, auch offiziell auf dem Parteitag bestätigt werden und also ins Parteiprogramm geschrieben werden. Insofern ist das hier ein neues politisches Programm der FDP? Und die Frage steht natürlich im Raum, wie viel davon tatsächlich auch jetzt noch in der Ampelkoalition umgesetzt werden soll. Die Kritik von Kevin Kühnert ist absolut scharf. Also der spricht sogar von einer Beschimpfung von Arbeitnehmern, die er hier der FDP vorwirft. Und unterstellt der FDP einen zynischen Blick auf unsere Mitmenschen. Die Forderungen seien untauglich und verantwortungslos. Das ist natürlich schon sehr, sehr harte Kritik.
Wir haben ja über die 3 großen Punkte gesprochen, die auch vor allem viel diskutiert wurden. Es gab ja aber noch mehrere Punkte und Sachen, die die FDP plant. Kannst du noch mal ganz kurz abreißen, was die FDP sonst noch fordert?
Sehr gerne. Bevor wir noch mal reingehen, was eigentlich in den Medien diese Woche geschrieben worden ist. Und das war auch echt spannend, dass man da wieder sieht, wie gespalten eigentlich auch die Medienlandschaft ist bei diesem doch innerhalb der Sozialdemokraten sehr umstrittenen Reformvorschlag der FDP. Also andere Forderungen sind ein bisschen weniger umstritten und deswegen auch weniger medial aufgenommen worden. Was man wissen muss, ist, dass unter anderem die FDP fordert, Überstunden in Zukunft steuerlich besser zu stellen. Also findet wichtig und gut, dass Leute, die mehr leisten, davon auch steuerlich profitieren. Auch eine Position in dem 12-Punkte-Programm. Außerdem, nicht überraschend, fordern sie die Aussetzung des deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes. Hier wurde weniger darüber geschrieben, dass sie das nicht grundsätzlich jetzt aussetzen wollen für alle Zeiten, sondern bis zur Umsetzung der EU-Richtlinie. Also eben etwa für die nächsten 1 bis 2 Jahre sagen, dazwischen brauchen wir auch kein deutsches Gesetz mehr. Anderes Thema war nochmal die Abschaffung des Soli oder auch die Förderung erneuerbarer Energien, die sie schnellstmöglich beenden wollen. Die halten halt nichts von Subventionen und Förderungen. Ja, und andere Punkte in dieser 12-Punkte-Liste sind dann schon eher technisch. Da geht es dann wie immer drum um die Forderung der Abschaffung der kalten Progression, also dass bei der Einkommenssteuer eben sinnvoll immer nachjustiert wird und nicht bei einer Gehaltssteigerung plötzlich dann man netto weniger hat als vorher. Und auch Abschreibungserleichterungen für Selbstständige und Unternehmen, das sind auch Forderungen, die die FDP hier mitbringt.
Alles klar, danke für den Überblick. Wir schauen jetzt auf die Medienlandschaft und sprechen dafür nochmal mit unserem leitenden Redakteur Sebastian Gartow.
Willkommen zurück.
Ja, hallo.
Sebastian, wie haben denn die Leitmedien, die unterschiedlichen Medien in Deutschland diese Woche über den 12-Punkte-Plan berichtet? Gab es wirklich vermehrt Kritik, wie hier von der SPD zu hören war, oder gab es auch viele Stimmen, die den Plan durchaus als legitim einordnen.
Ja, die Masse hat sich tatsächlich gefragt, was will die FDP damit erreichen? Denn einig sind sich eigentlich alle, dass die Umsetzungschancen doch recht gering sind. So die Frage, werden diese Pläne mit Sympathie begleitet oder eher mit Ablehnung? Da zeigt sich das Bild, dass die wirtschaftsliberalen Medien diese Ideen mit Sympathie begrüßen, konkret Neue Zürcher Zeitung, Wirtschaftswoche oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die links verorteten Medien, Telepolis, Taz, Neues Deutschland, die führen natürlich das Neoliberale gleich wieder an und weisen diese Vorschläge entschieden zurück.
Ja, ganz spannend, dass man hier also tatsächlich eine Spaltung innerhalb der Medienlandschaft sieht, allerdings gleichzeitig auch gar nicht so überraschend. Lass uns doch nochmal ein bisschen auf die unterschiedlichen Standpunkte eingehen. Also wie wird denn in eher wirtschaftsliberalen, konservativen Medien hier argumentiert, dass das Programm und die Vorschläge der FDP durchaus legitim sind?
Nun, Reinhard Müller zum Beispiel in der FAZ ist der Ansicht, es braucht einfach ein deutliches Signal, es braucht ein Aufbruchssignal in Deutschland, einen Weckruf, damit was getan wird. Und ähnlich argumentiert Sonja Alvarez in der Wirtschaftswoche. Sie ist sogar der Meinung, dass Deutschland ein bisschen Investment-Banker-Mentalität, so das Zitat, sehr gut brauchen könnte. Auf der linken Seite hingegen, ja, wie ich es vorhin gesagt habe, wird der Neoliberalismus kritisiert. Bei Telepolis äußert Claudia Wangerin den Vorwurf, dass die FDP ungeniert Klassenkampf von oben betreibt und die Interessen einer privilegierten Minderheit vertritt.
Ja, ganz spannend, auch drastische Wortwahl. Da sieht man richtig, wirklich, wie hier auch in den Medien auf jeden Fall zugespitzt wird. Ich habe mir noch mal ein Thema rausgegriffen, und zwar den Reformvorschlag des Bürgergeldes. Da fordert die FDP ja in Zukunft Jobverweigerer deutlich stärker zu sanktionieren. Also 30% der Leistungen zu kürzen, wenn die ein Jobangebot ablehnen. Wie schätzt du das ein? Also laut eines Berichts, den ich hier nochmal vorliegen habe, könnte man das ja durchaus auch als populistische Forderung einordnen. Wie wird das in den Medien gesehen? Denn insgesamt verweigern ja von den Arbeitslosen wohl nur 0,4% der Arbeitslosen also Jobangebote, und das seien nur knapp 16.000 Menschen von den rund 4 Millionen Arbeitslosen. Also sind die Arbeitslosen doch gar nicht so faul, wie die FDP vielleicht hier unterstellt?
Ja, richtig. Also so in dieser Bericht, der kam kurz vor vor dem Konzept der FDP, wurde er veröffentlicht, hat unter anderem auch die Taz aufgegriffen. Also es ist also wirklich nur ein minimaler Anteil der Menschen, die wirklich Arbeit verweigern. Aber für populistische Spielchen, auch um die Medien ein bisschen zu animieren, verfängt das natürlich immer sehr gut. Aber wirklich betroffen sind, also ich habe es hier gerade vor mir, 15.774 Mal wurden im letzten Jahr Bürgergeldleistungen gekürzt, also 0,4% aller Empfänger. Also im Grunde, so faul sind die Leute doch nicht.
Und wir talken gleich weiter, Dario und ich, über die Frage, ob es jetzt möglicherweise einen Bruch der Koalition gibt. Hast du da noch ein paar Stimmen aus den Medien zu? Wie wurde das eingeschätzt?
Man hat sich schon gefragt, wollen die das jetzt wirklich auf den Bruch anlegen? Aber man ist sich auch eigentlich schon, ich meine, ist die Ampel am Ende. Die haben ja schon länger diese Diskussion oder kocht immer wieder auf. Es ist auch klar, also keiner würde wohl davon profitieren. Also wenn wir uns die Umfragewerte anschauen, FDP kratzt an der 5%-Hürde, SPD und Grüne strotzen jetzt auch nicht gerade vor Kraft. Also dass jetzt wirklich ein Ampel auskommt, das möchten vielleicht die rechtskonservativen Medien gerne befeuern. Aber ich sag mal, seriösere Einschätzungen halten das nicht besonders realistisch.
Ja, vielen Dank, Sebastian, für die Einschätzung. Ich denke, wir schauen noch einmal auch auf FDP-Chef Christian Lindner, der sich ja selber auch geäußert hat, der ähnlichen Tenor, wie du es auch gerade berichtet hast, der sagt, er will im Grunde von dem ganzen Stress um ein Ende der Ampelkoalition nichts wissen. Im ZDF sagte er wortwörtlich, ich mache nicht Koalitionsspielchen. Mir geht es darum, in einer schwierigen Wirtschaftslage unseres Landes Impulse zu setzen und aus der Ampel auszusteigen und stattdessen den Schulterschluss mit der Opposition zu suchen, kommt für ihn nicht in Frage. Dario, Wie ist denn deine Einschätzung dazu? Könnte die Koalition hier tatsächlich dran zerbrechen oder ist es deiner Ansicht nach doch eher wahrscheinlicher, dass das möglicherweise eher eine Profilierungsaktion der FDP ist, mit Blick auf die kommenden Landtagswahlen und auch die Bundestagswahl im nächsten Jahr?
Naja, also ich denke, Sebastian hat es ja gerade schon sehr treffend zusammengefasst. Die FDP steht in den Umfragen wirklich katastrophal da. Sie könnte möglicherweise sogar an der 5%-Hürde scheitern, wenn es jetzt zum Koalitionsbruch und zu Neuwahlen kommen würde. Deswegen denke ich, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie dieses Risiko wirklich in Kauf nehmen, unnötigerweise. Ich denke, dass sie das wirklich machen, um einfach weiter in die Medien zu kommen und auch für ihre Kerninhaltspunkte medial wahrgenommen zu werden.
Ja, ich sehe es ähnlich, halte es auch für unwahrscheinlich, dass es hier einen Bruch der Ampelkoalition geben wird, aus den gleichen Gründen, die ihr genannt habt, die ja auch in den Medien so kolportiert werden. Gleichzeitig glaube ich schon, habe mich jetzt sehr intensiv mit diesem Positionspapier auseinandergesetzt, dass es auch gute Gründe gibt, hier Lösungsvorschläge zu machen und sich denen auch zu widmen, dass man wahrscheinlich der FDP nicht unterstellen kann, dass die hier komplett böswillig vorgeht. Das ist auch nochmal eine Perspektive, die ich auf jeden Fall mitnehme. Und manche der Vorschläge auf jeden Fall in eine Richtung gehen, die bedenkenswert sein sollen. Die Wirtschaft muss auf jeden Fall angekurbelt werden, das ist klar. Und dass die FDP dafür steht, ebenfalls. Ob die Wählerinnen und Wähler das dann gutheißen in der Form oder letzten Endes sich die Argumente der SPD und Grünen und so weiter durchsetzen, das werden wir dann bald selber sehen.
Die spannendsten Perspektiven der Woche.
Wir kommen zur Kategorie mit den spannendsten Perspektiven der Woche. Der Hintergrund diese Woche stammt vom Westdeutschen Rundfunk, vom WDR. Da wird die Jugendstudie 2024 zusammengefasst. Und da geht es um die Frage, was die Generation Z umtreibt. Das ist natürlich für uns persönlich spannend. Wir arbeiten ja viel mit der Generation Z zusammen. Aber es ist auch darüber hinaus einfach ein großer Aufreger gewesen diese Woche, weil die Studie nämlich zeigt, dass mehr Jugendliche und junge Erwachsene als je zuvor dazu tendieren, die AfD zu wählen. Also es gibt einen großen Rechtsruck bei jungen Menschen und es gibt sehr viel Zukunftsängste. Und das sind natürlich beides Themen, die auch uns umtreiben persönlich.
Ja, ich denke, uns alle interessiert am meisten, wenn du nochmal darauf eingehst, erstens, warum jetzt viele junge Leute tatsächlich davon überzeugt sind, die AfD zu wählen. Die Zahl hat sich ja beinahe verdoppelt. Warum ist das so? Ja, und zweitens würde mich interessieren, wieso die Leute so viel Angst haben vor der Zukunft.
Die Zahlen haben viele überrascht. Also die AfD, 22% der Generation Z hat gesagt, dass sie am liebsten die AfD wählen wollen. Und das ist eben vor allen anderen Parteien. Also 20% für die CDU, 18% für die Grünen, die kommen noch danach. SPD, FDP, Linke liegen dahinter. Und 2023 wollten noch 12% der Jugendlichen in der Generation Z die AfD wählen. Also wie du sagst, fast eine Verdopplung. Dazu muss man wissen, es ist eine repräsentative Studie. Da wurden über 2000 Jugendliche online befragt von dem Jugendforscher Simon Schnetzer. Und der hat sich auch gemeinsam mit den anderen Wissenschaftlern, die an der Studie gearbeitet haben, mit dieser Frage auseinandergesetzt. Fragt man sich natürlich, warum, ne? Und sie nennen zwei Gründe. Also einerseits seien die Jugendlichen sehr unzufrieden mit der Flüchtlingspolitik. Sie sagen, besonders kritisch sehen die jungen Menschen den in ihrer Wahrnehmung unkontrollierten Zustrom von Flüchtlingen. Und dann der zweite Grund sei eben, dass die Partei AfD bei TikTok eben sehr präsent und aktiv ist. Das ist ja auch was, worauf wir bei Buzzard viel hinweisen, was wir auch in der Arbeit mit Jugendlichen feststellen. Die 14- bis 29-Jährigen, die nutzen eben hauptsächlich TikTok. Wir haben teilweise in Workshops wahrgenommen, dass Jugendliche über 6 Stunden am Tag auf TikTok verbringen. Und wenn die natürlich dann dort viele Videos sehen, die auch zum Beispiel das Flüchtlingsthema sehr stark problematisieren, kann es schon sein, dass sie dann auch dazu tendieren zu denken, dass die AfD da die besten Antworten hat. Also das kann es zumindest so ein Stück weit erklären.
Also Flüchtlingspolitik als Hauptthema, gab es noch andere inhaltliche Gründe oder war es wirklich dieses eine Thema, was die Jugendlichen offensichtlich so sehr stört?
Insgesamt hat die Studie festgestellt, dass Jugendliche generell pessimistisch in die Zukunft schauen. Also die haben viele Zukunftsängste. Also es wird auch gesagt, dass Jugendliche sich eben um die Inflation sorgen. 65% sagen, das ist ein großes Problem und sie machen sich Sorgen darum. Kriege, 60%, aber auch teurer und knapper Wohnraum, was man ja hier auch in Berlin immer zu spüren bekommt. 54% der Jugendlichen sehen das als ein Problem an. Und danach kommt dann Klimawandel und die Spaltung der Gesellschaft, je 49%. Also weiterhin auch ein großes Thema. Und sie sind auch unzufrieden damit, dass Deutschland anscheinend nicht genug für den Schutz der Umwelt tut. Das sagen auch 45%. Gleichzeitig sind diejenigen in der Unterzahl, die wirklich bereit sind, tatsächlich selbst für Nachhaltigkeit auch Verzicht zu üben.
Okay, also Inflation, Kriege, teurer und knapper Wohnraum, das sind die Themen, die mehr als die Hälfte der Jugendlichen angegeben hat, dass die besonders umtreiben und am meisten Sorgen bereitet. Gibt es noch was zum Background, also was vielleicht auch zum Kontext, die Welt, in der Jugendliche aktuell aufwachsen? Ich meine, es war natürlich auch die Corona-Pandemie, Isolierung, Einsamkeit, Social-Media-Konsum nimmt zu. Was muss man wissen über die Lebensbedingungen der jungen Leute im Land?
Ja, also was man auf jeden Fall herausgefunden hat, ist, dass die psychische Belastung, du hast es angesprochen, Einsamkeit, Stress aber auch und Erschöpfung nochmal zugenommen haben. Und ist auch ein Stück weit erschreckend, dass das eben jetzt nach der Pandemie trotzdem nochmal zugenommen hat. Also Erschöpfung und Stress und viele eben auch eine sehr, sehr hohe tägliche Bildschirmzeit am Smartphone haben. Also wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass Jugendliche teilweise bis zu 6 Stunden am Tag auf TikTok sind. Und es scheint wohl auch so zu sein, dass das auch mit psychischen Belastungen einhergeht und das auch irgendwie ein Stressgefühl produziert. Gleichzeitig ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, hier auch nochmal die Lanze zu brechen für die junge Generation, sind die jetzt nicht nur gestresst und haben Angst und wollen rechte Parteien wählen, sondern man muss schon auch sagen, diese Generation ist sehr politisch. Also es sind sehr viele Stimmen dabei, Jugendliche, die sagen, sie wollen sich einbringen, sie wollen was verändern. Sie haben eine hohe Bereitschaft, auch in Vollzeit zu arbeiten, sich einzubringen für Bereiche, die ihnen wichtig sind, gesellschaftliche Probleme anzupacken. Also so dieser Veränderungswille und der Mut, der ist auf jeden Fall da. Und ich glaube, das kann auch den Regierenden hier im Land vielleicht auch nochmal einen Anstoß geben, mehr Finanzierung in Projekte mit Jugendlichen zu stecken und auch die Stimme der Jugend stärker zu hören und stärker mit der Jugend ins Gespräch zu gehen, weil es eine politische Generation ist. Und ich glaube, es ist eine große Gefahr, wenn wir das jetzt ignorieren und diese Stimmen dann eben irgendwann in Frust umschlagen.
Alles klar, vielen Dank für die Informationen und das war unser Hintergrund der Woche. Wir kommen jetzt zur nächsten Perspektive. Dabei schauen wir einmal ins Ausland.
Blick ins Ausland.
Die zweite spannende Perspektive, die wir hier nochmal genauer besprechen wollen, die beschäftigt sich mit den Kanaren und den Protesten dort. 50.000 Leute sind dort diese Woche auf die Straßen gegangen, um gegen Massentourismus zu protestieren. Dario, sag mal, warst du eigentlich schon auf den Kanarischen Inseln im Urlaub?
Ich war tatsächlich noch nie, aber ich habe schon oft Urlaubsfotos gesehen von Freunden, die irgendwie dort irgendwie dann im Winter hinfliegen, gerade so im Februar, weil da ist ja das ganze Jahr über super angenehmes Klima. Wart ihr schon mal? Warst du schon mal?
Ja, wir waren sogar Anfang der Pandemie einmal, also nach dem ersten Jahr sind wir rüber und da waren dann tatsächlich Cafés draußen schon geöffnet, das war ganz schön, auf Fuerteventura. Ich gehe ja ganz gern auch mal Wellenreiten, Surfen, das kann man da hervorragend machen, Windsurfen. Und insofern sind das natürlich tolle Urlaubsgebiete. Teneriffa, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera und El Hierro. Das sind die Inseln, die Kanarischen Inseln, die ja zu Spanien gehören. Und so wie ich da gerade relativ positiv drüber gesprochen habe, so sehen das viele. Denn über 16 Millionen Touristen aus dem In- und Ausland besuchten 2023 die Kanarischen Inseln. Und die Kanaren, die haben selber nur eine Bevölkerung von knapp 2,2 Millionen.
Ja, und das ist ja eine krasse Entwicklung, weil die Kanaren waren eine Zeit lang ja so diese Hippie-Inseln auch. Also La Gomera, das waren so Aussteiger. Es war also eher so ein bisschen was Besonderes, auf die Kanaren zu gehen. Und ich glaube, dass es jetzt so zum absoluten Massentourismusziel geworden ist, ist ja eine Entwicklung in jüngerer Zeit. Ich habe es eben auch in den Nachrichten mitbekommen, dass es diese Proteste gibt. Hat mich jetzt aber auch nicht dann in der Tiefe damit beschäftigt, weil ich selber eben auch noch nicht dort war und mich nicht so viel mit der Region verbindet. Aber warum sind die Menschen dort so unzufrieden? Also was sind so wirklich konkrete Probleme? Also kann man sich natürlich vorstellen, Airbnb-Wohnungen sind ausvermietet, so wie in Barcelona oder in anderen Städten. Aber was sind jetzt wirklich die konkreten Probleme, dass jetzt wirklich so viele Leute auf die Straße gehen?
Ja, dafür lohnt sich ein Blick in ein ganz interessantes Interview diese Woche, also Perspektive der Woche der Taz gewesen. Und zwar hat dort der Sprecher des Kanarischen Umweltschutzdachverbandes, Ben Magek, hat Eugenio Reyes sich zu Wort gemeldet und der fordert einen Massentourismusstopp und der beantwortet diese Frage, die du gestellt hast, relativ drastisch. Der erklärt nämlich, dass wirklich die Folgen eines unkontrollierten Massentourismus höchst problematisch sind. Gleichwohl sollte man wahrscheinlich vorneweg nochmal sagen, wie wichtig auch der Tourismus für die Kanaren ist. Über 20 Milliarden Euro haben die Touristinnen und Touristen, also eigentlich spektakuläre Besucherzahlen, muss man sagen, in die Kassen des Inselstaates oder der Inselstaaten gespült. Aber die Probleme, so hier der Sprecher des Umweltschutzdachverbandes, die sind eben auch ziemlich heftig.
Mhm. Kannst du da mal ein bisschen durchführen?
Ja, eines der Hauptprobleme ist, dass die Leute vor Ort, also die lokale Bevölkerung, einfach nicht so sehr vom Tourismus in der Breite profitieren. Will heißen, muss man sich vorstellen, die Leute, die dort vor Ort leben, also 2,2 Millionen Menschen verstreut auf die verschiedenen Inseln, die arbeiten dort im Tourismus, in der Gastronomie, also in den Restaurants, in den Hotels und so weiter und machen auch häufig Überstunden. Ja, aber die Überstunden, berichtet der Sprecher hier, die werden häufig nicht bezahlt. Außerdem seien die Löhne oftmals so gering, dass es angesichts der hohen Benzinpreise für viele gar nicht mehr rentabel ist, lange Anfahrtswege in Kauf zu nehmen. Und deshalb bleiben trotz Arbeitslosigkeit auch viele Stellen unbesetzt dort vor Ort. Außerdem ist eine weitere Folge, die er anspricht, dass es einfach wenig Wohnraum gibt, der bezahlbar ist, weil es, wie du gerade gesagt hast, immer mehr Leute gibt, die dort Workation machen, die dort als digitale Nomaden sich einbuchen und für mehrere Wochen oder Monate auf den Kanaren die Zeit verbringen und deswegen halt dauerhaft Ferienwohnungen mieten. Und so wird es eben immer schwerer für die Einheimischen, erschwingliche Wohnungen zu finden.
Okay, aber es ist ja trotzdem erstmal intuitiv so, dass da zum Beispiel jetzt viele Leute aus Berlin und Deutschland hingehen und dort Geld ausgeben. Und jetzt im Normalfall würde man ja denken, dass das schon irgendwie der Bevölkerung zugutekommt. Also wenn du jetzt dort im Restaurant bist und Trinkgeld gibst zum Beispiel, dann müssten ja eigentlich die Leute, die im Restaurant arbeiten, auch deshalb besser verdienen.
Ja, das Problem in einem Satz ist aber, dass das Geld eben nicht bei der lokalen Bevölkerung ankommt und mehr eben bei denjenigen ankommt, die die Restaurants besitzen, die in die Hotels investieren. Das große Geld wird sozusagen kommt nicht bei denen an, die auf den Kanaren leben.
Okay, verstehe. Und gibt es jetzt konkrete Lösungen, die auch gefordert werden von dieser Protestbewegung?
Ja, es soll eine Obergrenze geben für Touristinnen und Touristen. Außerdem soll es ein Verbot geben, dass tatsächlich langfristig keine Ferienwohnungen mehr angemietet werden dürfen. Das steht als eine Forderung aktuell auf der Agenda. Und auch solche Ideen wie zum Beispiel Tourismusbepreisung, wie in Venedig jetzt eingeführt, steht auf dem Plan. Da soll jetzt ja Tagestouristen 5 Euro abverlangt werden, wenn man einen Tag lang Venedig besucht. Also solche Forderungen gibt es. Und ich glaube, die Lösung kann nicht sein, nicht mehr auf die Kanaren zu reisen. Das sollte man nicht falsch verstehen, denn insgesamt stammt etwa jeder dritte Euro aktuell, den die Kanaren verdienen und der da ankommt, aus dem Tourismus. Genau genommen sogar 37%. Und damit hängt das kanarische Bruttoinlandsprodukt signifikant vom Urlaubssektor ab. Die Frage und die Lösung muss sein, die Profite, die gemacht werden, die Einnahmen und die Umsätze einfach fairer und breiter zu streuen, dass vor Ort strukturell die Armut, die sehr groß ist, die ärmste Region Spaniens, signifikant sinkt.
Perspektivenwechsel.
Abschließend schauen wir auf den, wie wir fanden, spannendsten Perspektivwechsel der Woche. Wirklich eine überraschende Sicht, wenn man sich die Medien- und Politikdebatte anschaut. Und zwar geht es um das Lieferkettengesetz der EU. Das wurde diese Woche jetzt tatsächlich final beschlossen. Wir haben vorhin über die FDP-Politik gesprochen und das knüpft da jetzt nochmal an, Felix. Du hast ja auch gesagt, sie wollen das Lieferkettengesetz aussetzen und das Argument eben von WirtschaftsvertreterInnen, was oft vorgebracht wird und vor allem auch von der FDP, ist eben, dass sie sagen, Unternehmen werden durch das Gesetz zu sehr belastet und das können die Unternehmen nicht verkraften. Unter anderem eben, weil es ein zu hoher Bürokratieaufwand ist. So, und diese Perspektive der Woche, die ich sehr spannend fand, kommt tatsächlich von der Welt, also auch einer wirtschaftsliberalen Zeitung noch mit dazu, von dem Autor Christoph Kapalschinski. Und der hat nämlich viele Unternehmen gesprochen, die eine ganz andere Meinung haben, die sagen, sie würden sich eigentlich über das Lieferkettengesetz freuen. Und sie sind froh, dass jetzt die EU das beschlossen hat. Und daher sieht man, dass nicht alle so denken, wie jetzt die Unternehmen, die die FDP zitiert.
Ja, ist sehr spannend und auch eine wichtige Perspektive, die Perspektivwechsel ermöglicht. Erklär doch mal, warum jetzt also Unternehmen gut finden, dass es also in Zukunft gesetzlich verpflichtet ist, eine saubere Lieferkette nachweisen zu können.
Ja, man kann sich ja vorstellen, das sind ja oft große Unternehmen, die eine Marke zu schützen haben. Also die wollen ja, dass ihre Marke gut dasteht. Und dementsprechend wollen sie natürlich auch, dass sie vor Skandalen geschützt sind. Also gerade große Familien möchten nicht, dass ihr Wohlstand auf Kinderarbeit fußt und dass das zum Markenimage wird. Und dementsprechend finden sie es eigentlich gut, wenn das Lieferkettengesetz sie dazu zwingt und es ihnen auch ein Stück weit ermöglicht, durch die Prozesse und das Monitoring sicherzustellen, dass das nicht der Fall ist. Und dann eben auch zu gleichen Wettbewerbsbedingungen, weil sie sind ja dann nicht die einzigen, die das sicherstellen müssen, sondern eben alle Unternehmen ab 1.000 Mitarbeitern. Und dementsprechend ist es aus ihrer Sicht eben auch kein Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen europäischen Playern und es hilft ihnen sicherzustellen, dass ihre Marke sauber bleibt.
Gibt es Beispiele von Firmen, die sich so äußern?
Ja, unter anderem Tchibo, Rittersport und auch Nestle. Nestle ist ja immer wieder in der Kritik auch, aber scheinbar finden die das jetzt mit dieser Regelung auch sehr gut. Zusätzlich wird in dem Artikel auch betont, dass eben die Unsicherheit meist auch mit schlechten Arbeits- und Umweltstandards einhergeht. Wer wenig über den Ursprung seiner Rohstoffe oder Bauteile wissen will, der kann die Risiken kaum einschätzen. Also muss ja auch verstehen, so eine Lieferkette geht ja auch um Risiken für die Unternehmen. Wo kommen die Waren her? Wie sicher sind die Lieferungen? Ja, und zu welchen Standards werden die Sachen geliefert? Und das ist ein Stück weit einfach auch etwas, was im eigenen Interesse der Unternehmen ist, das eben gut zu organisieren und zu monitoren.
Ah, noch eine Frage zu dem Thema Wettbewerbsnachteile. Es wird ja immer wieder vorgebracht, dass große Firmen dann vor allem im globalen, internationalen Vergleich zu kämpfen haben, weil sie in Deutschland und dann auch in Europa letzten Endes viel mehr Aufwand haben, sicherzustellen, wie in den Lieferketten, also in den anderen Ländern, zugeliefert wird und produziert wird. Also wenn dann in China ein Produkt, ein Auto gebaut wird, dann wird da überhaupt nicht drauf geachtet. Ist es also nicht viel einfacher und billiger, dann für andere Staaten Produkte zu bauen als Made in Germany, Made in Europe?
Ist es vermutlich. Allerdings erhoffen sich die Unternehmen eben dadurch, dass das Lieferkettengesetz dann kommt, dass dem Thema insgesamt mehr Aufmerksamkeit und Geld gewidmet wird. Also das heißt, dass es einfach wichtiger wird für ein Markenimage, dass es eine saubere Lieferkette hat. Und dass dadurch auch kein Wettbewerbsnachteil entsteht, weil die Firmen, die das dann sicherstellen können, auch von den Kunden eben lieber gekauft werden und diese Marken lieber konsumiert werden. Ja, und es ist jetzt eben nicht so, ist das eine einzelne Firma, diese Initiative ergreifen muss, sondern immerhin alle Firmen, die groß sind in der EU. Das ist ja schon auch ein großer Markt. Und die hoffen sich dann eben, dass es dann auf im Konsumermarkt eben auch einen Effekt hat und dementsprechend kein Wettbewerbsnachteil sein wird.
Alles klar, vielen Dank für den Überblick. Das waren also die spannendsten Perspektiven und die wichtigsten Themen diese Woche. Wir haben über viele unterschiedliche Themen wie immer gesprochen. Es war sehr spannend. Ausgeklammert haben wir die Entwicklungen im Iran nach dem Großangriff auf Israel. Da hat sich diese Woche herausgestellt, dass Israel am Freitag diesen Gegenanschlag durchgeführt hat, den eigentlich noch viel größer umsetzen wollte. Allerdings offenbar die Weltgemeinschaft und auch in den Medien doch eben eher wenig Reaktionen zu sehen waren. Vielleicht auch, um Schlimmeres zu verhindern. Vielleicht nächste Woche passiert da wieder mehr, denn ja, wie zu befürchten ist, könnte eine Offensive auf Rafah demnächst starten.
Mit diesen Nachrichten gehen wir raus aus dieser Nachrichtenwoche. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Auch vielen Dank an das Team, das diesen Podcast hier möglich gemacht hat. Unser leitender Redakteur Sebastian Gartow, der hier heute auch im Podcast als Gast dabei war. Und auch Julius Bachmann, der die Moderationstexte für uns mit vorbereitet hat. Vielen Dank an die beiden.
Und vielen Dank auch an alle fürs Zuhören. Wie immer natürlich gerne ein Like dalassen oder die Glocke abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Dario, vielen Dank dir. Hat Spaß gemacht, die Woche noch einmal gemeinsam Revue passieren zu lassen.
Danke dir, Felix. Und euch allen ein schönes Wochenende. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.